Bevor ich mit meiner Predigt starte heute, darf ich euch darauf aufmerksam machen, für diejenigen unter uns, die nicht so gut Deutsch verstehen, dass wir tatsächlich das Skript sowohl auf Englisch als auch auf Russisch haben. Die QR-Codes werden noch ein paar Momente angezeigt. Liebe, liebe Grüße aus der Elim Hannover. Ich wurde ja schon angekündigt, dass ich den weiten Weg heute auf mich genommen habe, aber immer noch im selben Bundesland geblieben bin. Ich freue mich richtig, hier zu sein und hoffe, dass diese Predigt euch genauso mitnimmt, wie sie mich mitgenommen hat. Eigentlich habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich habe schon so lange dafür gebetet. Und Gott, ja, den habe ich darum echt angefleht, diese Situation zu verändern, die mich so herausgefordert hat. Aber Gott hatte irgendwie andere Pläne. Denn jahrelang passierte überhaupt gar nichts. Als würden meine Gebete aufsteigen und an der Decke hängen bleiben und irgendwie gar nicht zu Gott durchdringen. Und dann endlich, und ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, da kam dieser Tag der Gebetserhörung. Wie Schuppen fiel es mir von den Augen, als mir in dem Moment klar wurde, Gott hat sehr wohl an dieser Situation gearbeitet. An dieser Situation und an der Person, um die es ganz konkret in diesem Gebet ging. Und was ich aber auch gemerkt hatte, war, dass Gott vor allem in dieser Zeit an mir und an meinem Herzen gearbeitet hat. Wenn ihr jetzt genau wissen wollt, um welche Situation es geht, muss ich euch leider vertrösten, denn wir kommen erst gegen Ende der Predigt nochmal auf die Geschichte. Ja, ihr dürft gespannt sein. Aber jetzt mal ehrlich, wer von euch hat noch niemals nie dafür gebetet, dass entweder eine Situation oder eine Person sich in ihrem Umfeld ändert? Hände hoch. Noch nie dafür gebetet? Okay. Ich dachte, sonst kannst du ja gleich nochmal für mich beten, weil offensichtlich ist da ein besonderer Segen auf deinem Leben, den brauche ich auch. Nein, dann bin ich ja genau richtig hier, denn jeder von uns hat doch schon mal dafür gebetet, oder? Oder sich irgendwie mal gewünscht, dass eine Situation oder eine Person in unserem Umfeld sich ändert. Und das finde ich richtig gut, dass wir damit nicht alleine sind. Denn auch die Bibel beschreibt verschiedene Situationen, wo das genau so der Fall ist. Und eine dieser Bibelstellen habe ich euch heute nämlich mal mitgebracht. Sie steht in der Apostelgeschichte 9 und ich werde unterschiedliche Verse daraus vorlesen. Wir starten mit Apostelgeschichte 9, 1 und 2, 10 bis 12. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie, ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm, ja Herr, hier bin ich. Fängt immer gut an, wenn man so antwortet. Der Herr forderte ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Ein spannender Start, oder? Ich mag, wenn so Geschichten so beginnen, weil dann denke ich immer so, jetzt passiert richtig was. Und um den Kontext euch noch mal ein bisschen näher zu erläutern, wir befinden uns in einer Zeit, da ist das Christentum noch unfassbar jung. Und die Anhänger dieser neuen, jungen Glaubensrichtung, die werden extrem verfolgt und einige lassen sogar ihr Leben dafür. Und in diesem Moment erteilt Gott dem Jünger Hananias, diesem jungen Christen, einen Auftrag. Und zwar einen der ärgsten Verfolger der Christen aufzusuchen und nicht nur das, sondern sogar für ihn und seine Heilung zu beten. Und klar ist, dass Hananias das gar nicht so sensationell findet. Und ich finde es gut, dass er das Gott auch zu verstehen gibt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 9, Verse 13 und 14. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon so viel von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der oberen Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Und hier müssen wir eine kurze Pause machen, denn ich finde es so richtig gut, dass es diese Bibelstelle gibt. Denn sie macht mir Mut. Hananias hatte Angst. Hananias hat sich nicht wohlgefühlt bei diesem Auftrag. Und ich finde es gut, dass Hananias ganz ehrlich zu Gott kommen kann und sagen kann, du, fühle ich nicht. Und ich glaube, das ist für uns jeden eine Ermutigung. Hey, du kannst im Gebet zu Gott, wenn du mit Gott im Austausch bist, total ehrlich sein. Der ist das überhaupt nicht, der findet das nicht schlimm, dass du zu ihm sagst, du findest das nicht gut und du hast deine Zweifel und du hast deine Ängste. Und ich finde es aber auch gut, ja, wie er darauf reagiert, nämlich ganz ehrlich und ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und das ist, glaube ich, die echt größte Ermutigung. Hey, wenn du heute hier bist und denkst, wie kann ich zu Gott kommen, so wie du bist, genauso wie du bist, mit all deinen Ängsten, mit all dem, was dich beschäftigt, mit all deinen Sorgen, mit all deinen Freunden. Wir haben es heute gehört, hey, Masterarbeit war richtig gut, guter Abschluss. Aber ich glaube, davor gab es auch einige Ängste und auch die wurden bestimmt zu Gott gebracht. Und was mich auch beeindruckt ist, als Hananias dieser Auftrag ereilt, und ich glaube, er befindet sich im Gebet, dass er nicht einfach sich umdreht und sagt, ja, nee, such dir jemand anderes, kein Bock. Ich meine, es gibt ja auch jemand anderes im Alten Testament, der anders darauf reagiert hat und gesagt hat, nö, also ich gehe jetzt erstmal in die ganz andere Richtung. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Jona. Und er wartet aber, was Gott ihm zu sagen hat. Und wir lesen das in den Versen 15 und 17a. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur. Ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Hananias gehorchte. Und was mich total fasziniert, dass in diesen wenigen Zeilen der Bibel so unfassbar viel zum Ausdruck kommt. Obwohl Hananias Ängste und Bedenken hatte, diesen Auftrag anzunehmen, entscheidet er sich, trotzdem Gottes Auftrag anzunehmen. Er gehorchte. Ein so kurzer Satz, der aber unfassbar viel Bedeutung eigentlich innehat. Denn es kann ja nicht sein, dass innerhalb von Sekunden Hananias diese Änderung auf einmal hatte, ja okay, dann habe ich halt keine Angst mehr. Weil er wusste, dass Menschen für diesen Glauben gestorben sind, weil Saulus sie verfolgt hatte. Es ist nicht einfach so gewesen, dass er auf einmal plötzlich mutig geworden ist, sondern in dieser kurzen Zeit ist unfassbar viel passiert. Ich bin überzeugt davon, dass er, als er in diesem Austausch, im Gespräch mit Gott war, wir nennen das ja Gebet, dass er auch was von Gott empfangen wollte, weil Gebet eben nicht nur eine Einbahnstraße ist. Weil wenn wir davon ausgehen, hey, wir gehen ins Gebet, dann empfangen wir auch etwas von Gott. Wir sind nicht nur einfach da und dann lassen wir irgendwie los und dann gehen wir so in unseren Alltag und wissen gar nicht, was wir tun sollen, sondern Gott antwortet im Gebet. Und ich glaube, dass dieser Austausch im Anliegen um, hey, ich möchte Saulus begegnen, ich möchte Saulus berühren, dass das was mit Hananias gemacht hat. Und warum weiß ich das? Naja, weil in der Bibel steht, er gehorchte. Gott hatte vor, Saulus zu verändern, den ärgsten Feind wohl damals, der Christen. Und gleichzeitig musste Gott den betenden Hananias verändern. Und erst als Hananias bereit war, ja, dann konnte er erst losziehen. Erst dann, als er bereit war zu sagen, hey, ich sehe meinen Feind nicht mehr als Feind an, sondern ich möchte ihm dienen und er soll mein Freund werden, erst dann ist er losgezogen. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir Gott um etwas bitten. Wenn wir Gott darum bitten, dass er eine Situation verändert oder einen Menschen in unserem Umfeld. Oft oder mindestens parallel zuerst ist es so, dass wenn wir ins Gebet gehen, dass Gott zuerst an uns arbeitet, bevor er an der konkreten Situation oder an der Person arbeitet, von der wir uns wünschen würden, dass sich da irgendwas ändert. Es macht also etwas mit uns, wenn wir uns im Gebet, im Austausch mit Gott befinden. Und das erleben wir doch am intensivsten, wenn wir ja für jemanden im Gebet einstehen, oder? Also wir nennen das ja im christlichen Jargon Fürbitte. Schon mal gehört, das Wort? Wer hat das schon mal gehört? Ja, okay, also für die, die es noch nicht gehört haben, Fürbitte. Und da beschäftige ich mich zum Beispiel, also ich meine, es heißt ja, wir sollen ja zum Beispiel für unsere Regierung beten. Und nehmen wir mal an, ich bete jetzt für ich komme jetzt aus Langenhagen für unseren Bürgermeister Mirko Heuer. Dann denke ich daran, der hat eine tolle Frau, die heißt Astrid, die haben Hühner bei sich zu Hause. Und ich bin öfter mal mit denen irgendwie Pokémon Go spielen gegangen. Das heißt, ich kenne sie tatsächlich dadurch auch ein bisschen besser. Und dann beschäftige ich mich mit meinem Bürgermeister. Ich beschäftige mich damit, dass der eine Familie hat, dass der Kinder hat, die im Ausland auch ein bisschen unterwegs sind. Und dann bete ich dafür und dann merke ich auch, hey, ich beschäftige mich mit dieser Person, die ist nicht mehr anonym. Seine Anliegen wären dann auch meine Themen. Ist doch logisch, oder? Oder ein anderes Beispiel, was sich tatsächlich jetzt die letzten Monate bei mir ereignet hat. Wir haben letzte Woche in der Elim Hannover Kindersegnung gefeiert. Und in Vorbereitung auf diese Kindersegnung war ich mit einer Mama im Austausch, weil ich gehört habe, sie möchte eigentlich auch dabei sein. Und an diesem Tag war sie dann leider nicht dabei. Und wir haben uns ganz viel im Austausch im Vorfeld darüber befunden. Und irgendwann kam sie zu mir und hat mir eine 2,5-minütige Voicemail geschickt und hat gesagt, du Angelika, ich würde mir das echt wünschen, an diesem Tag Kindersegnung mitzumachen, aber ich kann das nicht alleine machen. Ich wünsche mir eigentlich, dass ich dort vorne mit meinem Mann stehe und wir gemeinsam unter Gottes Schutz und Segen kommen und für unseren gemeinsamen Sohn beten. Jetzt ist die Herausforderung aber, dass der Mann Moslem ist. Und sie ganz genau weiß, hey, sie können gar nicht in Einheit vor Gott kommen, weil sie in unterschiedlichen Welten aktiv sind. Sie beten unterschiedliche Gottheiten an. Und sie hat auch diese Bedenken gehabt, ja, wenn wir diesen Schritt gehen und ich mein Kind christlich segnen lassen möchte, vielleicht möchte er das Kind ja auch muslimisch segnen lassen. Und all diese Bedenken haben dazu geführt, dass sie sagte, hey, ich möchte erst dafür beten, dass mein Mann sich für Jesus entscheidet. Und dann wollen wir gemeinsam vor Gott kommen und unser Kind segnen. Und das hat mich so berührt, das hat mich so mitgenommen, dass ich ihr gesagt habe, hey, weißt du was? Ich bete da mit dir. Das ist auch mein Anliegen. Und in dieser Zeit, wo ich jetzt anfange, für sie zu beten, für ihren Mann zu beten, hey, da ist sie fast wie eine Freundin für mich geworden. Wenn ich sie im Gottesdienst sehe, dann laufe ich auf sie zu und frage sie, hey, wie geht's dir? Und hat sich was getan? Und wisst ihr, was das richtig Coole ist? Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, hat sie gesagt, ich hätte das nie gedacht, Angelika, aber Gott hat manchmal andere Wege. Und sein Papa hat sich tatsächlich für Jesus jetzt entschieden. Ja, richtig cool, oder? Und ich glaube, das ist so ein Indikator, ein Zeichen dafür, ja, Gott ist am Wirken. Es ist vielleicht noch nicht die Person, für die ich gebetet habe, aber das Umfeld, das fängt sich an, langsam zu verändern. Und ich weiß, dass viele, viele Menschen für diese besagte Situation beten. Und ich weiß, hey, Gott ist am Wirken. Ich weiß, irgendwann wird dieser Mann sich entscheiden. Und ich hoffe schon, dass es bei der nächsten Kindersegnung soweit sein wird. Und in dieser Zeit, hey, da freue ich mich einfach, dass Gott mein Herz verändert und in dieser Zeit diese Situation verändert und mir irgendwie eine neue Freundin ins Leben gegeben hat. Und was mit unseren Feinden passiert, wenn wir sie ins Gebet mit einschließen und Gutes über sie aussprechen, ja, das zeigt uns eigentlich Hananias. Denn selbst das schlimmste Monster wird dann zu einem normalen Menschen mit Gefühlen, mit Herausforderungen, mit Ängsten, mit Kämpfen. Der Mensch wird auf einmal ein Gegenüber für mich. Wir lesen das in Apostelgeschichte 9, Verse 17 und 18. Lieber Bruder Saulus, sagte er. Lieber Bruder Saulus. Boah, da steckt so viel dahinter. Von einem Feind, wo Hananias Angst hatte, dass das seinen Tod bedeuten könnte, begegnet er Saulus und er sagt zu ihm, lieber Bruder Saulus. Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Ich finde, das ist sowas Großartiges, was wir an Hananias Geschichte sehen können. Hey, wenn wir diesen Wunsch haben, dass sich eine Person oder unser Umfeld ändert, eine Situation irgendwie zum Besten gewendet wird, dann kann Gott natürlich dieses Wunder tun. Er kann in einem Moment die Situation verändern. Es ist für Gott immer möglich. Aber meistens ist es so, dass das Wunder anders passiert. Dass das Wunder zuerst an mir innen drin passieren muss, bevor ich es äußerlich sehen kann. Und es ist ja auch nur einerlei, wenn wir für Personen oder Umstände beten, dass sie sich verändern. Jetzt nehmen wir mal an, ja, Hananias hat ganz viel im Gebet verbracht und hat gesehen, ja, Saulus ist auch nur ein Mensch, der weiß halt nur nicht, was er gerade tut. Dann hat sich ja aber konkret für Hananias die Situation nicht verändert. Er weiß ja immer noch, dass für Saulus es immer noch gilt, mit Feuer und Flamme, mit allem, was er hat, das junge Christentum auszurotten. Und deswegen ist das eigentlich die zweite große Ermutigung, die wir haben dürfen. Denn wenn wir ins Gebet gehen, dann ist unser Gesprächspartner nicht das Universum oder irgendeine anonyme kosmische Kraft und Energie, sondern Gott ist da. Eine lebendige Person, die sich für dich und mich interessiert, die so weit gegangen ist zu sagen, hey, ich weiß, du hast sehr viel Mist am Stecken, aber ich liebe dich trotzdem und ich gebe unschuldig meinen Sohn auf diese Welt, um für dich zu sterben, damit du und ich wieder Gemeinschaft haben können. Damit du einfach so, wie du bist, kommen kannst. Und die Gemeinschaft mit mir wird dich verändern. Gott ist für dich. Und das hat er gezeigt am Kreuz von Golgatha mit dem Opfer von Jesus Christus. Und das ist auch der Zugangsweg in dem Moment gewesen, wo Gott sagt, hey, komm zu mir, so wie du bist. Du musst nicht irgendwas performen, du musst nicht irgendwas einhalten. Ich will dich so, wie du bist. Und dieses Übernatürliche, das bewirkt auch Gott in Saulus. Er begegnet Saulus übernatürlich, weil Hananias darauf vertrauen musste, dass Gott auch an ihm irgendwie wirkt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 9, Verse 3 bis 9. Auf seiner Reise nach Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Gedanken geht, aber kannst du dir vorstellen, dass es Gottes Anliegen ist, auch die Person in deinem Umfeld zu erreichen, die dir das Leben echt zur Hölle macht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du vielleicht einen Chef, der dich auf der Arbeitsstelle herausfordert, wo du die ganze Zeit denkst, boah, morgen ist Montag und ich habe schon gar keine Lust, diesen Menschen zu begegnen? Oder vielleicht hast du ja ein Familienmitglied und du hast schon so viel gebetet, aber du glaubst, dass jede Hoffnung verloren. Diese Person wird niemals ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen. Und ich kann dir sagen, Gott liebt diese Menschen. Und auch wenn du sie aufgegeben hast, Gott hat sie noch lange nicht aufgegeben. Und sein größter Wunsch ist eigentlich, dich und mich als Handreichung zu gebrauchen. Als Handreichung dafür, dass diese Menschen von ihm erfahren, von Jesus Christus erfahren. Damit sie Jesus Christus kennenlernen und mit ihm überhaupt eine Chance haben, darauf ihr bestes Leben zu führen. Weil das ohne Jesus überhaupt nicht möglich ist. Und das persönlich erinnert mich an eine Situation, die ich selbst einmal hatte. Und jetzt kommen wir zu besagter Geschichte am Anfang. Und zwar war das eine Geschichte mit meiner Mama. Und ich will die Geschichte gar nicht so lang und breit erklären, aber meine Mutter und ich hatten jetzt nicht so das beste Verhältnis als seit meinen Kindheitstagen. Und als ich dann mit 23 Jahren, das ist jetzt schon wieder auch 9 Jahre her, mein Leben Jesus gegeben hatte, da war mir klar, boah, ich muss all diese Bitterkeit, all diesen Groll irgendwie loslassen. Denn am Ende würde diese Bitterkeit und der Groll gegenüber meiner Mama niemandem etwas bringen, aber vor allem mir schaden. Und dann habe ich mal von schlauen Menschen gehört, ja, geh doch mal ins Gebet für deine Mama. Und ich dachte so, ja gut, dann mache ich das halt. Und das habe ich gemacht. Viele Male, jahrelang. Und ich bin ehrlich, irgendwann habe ich gesagt, ja, also ich meine, ich habe jetzt meine Pflicht getan, ne? So, also ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass da irgendwas noch passiert. Und was ich damals überhaupt nicht gemerkt hatte, war, dass all diese Jahre des Gebets und wirklich mit Gott darum ringen, ja nicht nur Jahre des Wartens waren, sondern in dieser Zeit hatte Gott sehr, sehr wohl an dem Herzen meiner Mama gearbeitet. Ich habe das nur noch nicht gesehen. Und vor allem hat er an meinem Herzen gearbeitet. Denn jedes Mal, wenn ich ins Gebet gegangen bin für meine Mama, konnte ich ein Stückchen Wut weglassen, ein Stückchen Bitterkeit loslassen. Ich konnte Sehnsüchte und Verletzungen loslassen. Und zunehmend habe ich dadurch meine Mama mit ganz anderen Augen gesehen. Und vor etwa 3 Jahren passierte dann dieser besagte Tag der Gebetserhörung. Es war kein besonderer Tag, kein besonderer Moment. Also nicht so, dass es irgendwie mit großer Ankündigung und Engel kam vom Himmel oder so, das gab es alles nicht. Aber meine Mama kam auf mich zu, im Wohnzimmer meiner Eltern, und sie entschuldigte sich. Und hatte mir dann erzählt, hey, sie hat erkannt, dass sie mich hätte als Kind einfach besser behandeln sollen. Und ich war so erstaunt und meinte so, ja Mama, woher weißt du das denn? Sie so, ja, weiß nicht, kam mir einfach so. Und ich so, nee, ich glaube nicht. Aber ich wusste in dem Moment, es war so, so wichtig, wie ich auf meine Mutter reagieren würde. Denn wenn meine Mutter irgendwie mit ihrer Entschuldigung gegen eine Mauer gelaufen wäre, gegen eine Mauer aus Bitterkeit, Hass und Wut und Groll, dann hätte das unsere Beziehung als Mutter und Tochter nochmal um Jahre lang wieder zurückgeworfen. Weil ich diesen Ersuch um Vergebung ihr nicht hätte geben können. Ich hätte ihr nicht vergeben können. Und es war gut, dass Gott vorher an meinem Herzen gearbeitet hat. Dass Gott vorher mich bereit gemacht hatte und ich meiner Mutter schon vergeben hatte. Und ich wusste in dem Moment, als meine Mama auf mich zukommt, dass nicht nur wir beide hier sitzen im Wohnzimmer, sondern dass Jesus dabei ist. Dass er derjenige ist, der das total feiert, dass hier die Beziehung zwischen Tochter und Mutter wiederhergestellt wird. Dass er vorgesorgt hatte, dass er diesen Grundboden, das Fundament dafür gesetzt hatte, dass meine Mama und ich uns wieder annähern konnten. Und dafür bin ich Gott einfach dankbar. Gott ist gut, oder? Ja, Amen. Und damit möchte ich eigentlich zum Abschluss meiner Predigt kommen. Wisst ihr, der Wunsch nach Veränderung in unserem Umfeld von Personen ist so natürlich. Und der ist so normal und du darfst ihn auch vor Gott bringen, jedes Mal wieder, wenn es dich herausfordert. Und wir dürfen das Wunder erwarten, vielleicht gehörst du zu diesen Auserwählten, dass Gott es von einem Moment auf den anderen einfach verändert. Hey, dann ist es richtig cool. Aber meistens wird das Wunder anders passieren. Nämlich in dem Moment, wenn du und ich uns dafür entscheiden, aktiv Schritte zu gehen. Es bedeutet, zu gucken, hey, wie kann aus meinem Feind eigentlich ein Freund werden? Und unser Umfeld muss zu unserem Freund werden, wenn wir das wünschen. Und ich glaube, das ist auch deshalb, warum Jesus folgenden Satz gesagt hat in Matthäus 5, Vers 44. Liebt eure Feinde und er bleibt da nicht stehen, sondern sagt, und betet für die, die euch verfolgen. Denn aus menschlicher Perspektive heraus schaffen wir das einfach nicht. Es ist für uns als Menschen nicht möglich, diese Kraft aufzubringen und zu sagen, ja, aber er hat mir so viel angetan, sie hat mir so Böses gewollt und er macht mir dieses Leben zur Hölle und sie ist absolut unfair zu mir. Aber wenn wir es schaffen, so wie Hananias seine Einstellung zu Saulus geändert hat, hey, dann können wir große Wunder erleben. Denn durch den mutigen Schritt wissen wir, dass aus Saulus irgendwann Paulus wurde. Und Paulus war derjenige, der schließlich etwa die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat. Kein anderer hat das Evangelium so weit verbreitet, wie Paulus es getan hat und das Fundament für uns auch heute gelegt. Wir reden nicht viel über Hananias, aber Hananias ist derjenige gewesen, auf dem Saulus letzten Endes zu Paulus wurde. Und er dann den Mut hatte, wirklich in nicht-jüdische Völker zu gehen, vor Regierungen zu kommen und zu sagen, Jesus Christus ist der einzig wahre Herr. Und das lesen wir in den Versen 20 und 22. Gleich nach seiner Taufe begann er, Saulus, in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer waren fassungslos. Ungläubig fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht hergekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier in Damaskus zu verhaften und an die obersten Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte noch immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus dem schließlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Und alles fängt mit einem ganz kleinen Ding an, einem Gebet. Und manchmal ist das kleinste Gebet, das wir sprechen können, Hilfe. Und Gott wird erhören. Wenn du und ich ins Gebet gehen und erwarten, dass Gott Wunder tut, weil er tut Wunder, dann dürfen wir auch dieses Wunder erwarten, dass er uns im Innern verändert, wenn wir bereit sind, Schritte zu gehen. Denn was uns in unseren menschlichen Möglichkeiten nicht möglich ist, ist Gott aber sehr wohl möglich. Denn wenn du und ich uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann sagt er, ich gebe dir meinen guten Heiligen Geist. Und mit meinem guten Heiligen Geist wird es möglich, dass der Himmel auf Erden kommt und du nächste Schritte gehen kannst. Ich bitte euch, für den nächsten Part einmal aufzustehen, wenn ihr könnt, und eure Augen zu schließen oder, wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen. Vielleicht bist du ja heute hier und du fühlst dich durch diese Predigt angesprochen. Du kämpfst vielleicht schon jahrelang mit einer Situation und du hast das Gefühl, boah, Gott tut nichts. Dann will ich dir heute die Ermutigung geben, Gott tut sehr wohl etwas. Aber es ist immer gut, nicht alleine zu sein, sondern es ist immer gut, andere Menschen mit hineinzubinden. Und wenn du gerade hier bist und du hast das Gefühl, du hast eine Situation und die überwältigt dich total oder eine Person, wo du nicht mehr daran glaubst, dass Jesus sie noch erreichen kann, dann möchte ich mich mit dir eins machen im Gebet. Und die ganze Gemeinde wird mitbeten. Wenn du heute hier bist und diesen Wunsch danach hast, nicht alleine für dieses Gebetsanliegen einzustehen, hey, dann bitte ich dich doch einfach um ein klares Handzeichen und die Gemeinde und ich werden gemeinsam beten. Bist du heute da? Ich würde mich total freuen, mit dir heute dieses Gebet zu sprechen. Cool. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar betrifft das diejenigen, die sich fragen, okay, was hat das denn jetzt mit dieser Berührung von Gott zu tun oder diesem Gespräch mit Gott? Ich verstehe das alles nicht. Hey, weißt du, das Wunder, was Hananias und Paulus erlebt haben oder ich mit meiner Mama, das fängt alles mit einer persönlichen Begegnung mit Jesus an. Und ich frage mich, hey, hast du diese persönliche Begegnung mit Jesus überhaupt schon mal gehabt? Und wenn du dich jetzt fragst, also irgendwie verstehe ich das nicht, ich hatte diese Begegnung noch gar nicht, aber ich spüre irgendwie in meinem Innern, dass da jemand an mein Herz klopft. Hey, dann kann ich dir sagen, du bist nicht verrückt geworden, sondern es gibt tatsächlich jemanden, der an dein Herz klopft und das ist Jesus und der möchte dir heute begegnen. Er möchte heute die Orientierung geben, so wie er Saulus, als er blind war und die Orientierung verloren hatte, er möchte die Orientierung geben. Und das geht am besten, wenn du halt ein Leben mit Jesus führst. Und wenn du dieses Leben mit Jesus noch nicht führst oder das mal geführt hast und irgendwie gesagt hast, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich will meine eigenen Wege gehen, aber ich möchte gerne wieder diesen Schritt zu Jesus zurückwagen, dann möchte ich dir auch heute die Einladung zusprechen, dich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Und wenn du das bist, dann würde ich auch dich bitten, die Hände einmal deutlich zu heben, damit ich weiß, dass du das bist und wir gemeinsam als Gemeinde für dich beten können. Bist du heute da? Ich weiß, das ist ein richtig mutiger Schritt und ich bedanke mich auf jeden Fall, falls du jetzt die Gedanken darum machst. Es ist ein richtig wichtiger Schritt und ich weiß, dass es nicht so leicht ist. Aber wenn du da bist, dann würde ich mich total freuen, wenn du deine Hand hebst. Cool. Niemand da. Hey, ich danke dir trotzdem, falls du hier bist und spürst dieses Klopfen, dann geh nicht einfach weg, sondern geh nach dem Gottesdienst auf uns zu. Wir werden gerne mit dir ins Gespräch darüber kommen und falls du noch Fragen hast, dann werden wir diese Fragen klären. Aber ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, dass wir jetzt in dein nächstes Lied gehen.